Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich habe Ihnen David Gray mitgebracht. My, oh my. David Gray hat diese Hörbar eröffnet, My Oh My, und wer heute mein Gast ist, das erfahren Sie jetzt.
Hörbar Rust. Heute mit Oliver Polak, 38, Stand-up-Comedian und Buchautor. Polak wird im niedersächsischen Papenburg in die einzige dort ansässige jüdische Familie hineingeboren. Seine tendenziell wackelige schulische Karriere wird mit dem Aufenthalt in einem jüdisch-orthodoxen Internat in England gekrönt. Zurück in Deutschland jobbt Oliver Polak bei verschiedenen Fernsehsendern, zieht 2003 nach Berlin, nimmt Schauspielunterricht und arbeitet seit 2006 als Stand-up-Comedian. Mit Ich darf das, ich bin Jude veröffentlicht er 2008 einen Bestseller. Seine Bühnenshows tragen Titel wie Jud, süß-sauer oder Krankes Schwein. Über seine Depressionen hat Oliver Polak das Buch Der jüdische Patient geschrieben, das im letzten Jahr herauskam. Darüber und über die Musik seines Lebens spricht er jetzt in der Hörbar Rust auf Radio 1.
Oliver, herzlich willkommen nochmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal.
Wir lernen uns ja jetzt erst kennen, deswegen verzeih mir die Einstiegsfrage. Wie geht's dir?
Alles okay. Gute Taxifahrt hier gehabt, hierher nach Potsdam mit einem Taxifahrer, der schon 25 Jahre für den RBB fährt. Und wir haben kurz über das Germanwings Flugzeugunglück gesprochen, über Ken Jebsen und was sonst noch in der Welt nicht so in Ordnung ist.
Also all die akuten Themen sind schon im Grunde im Vorfeld dieser Sendung
abgehakt worden. Die wichtigen Dinge habe ich gerade schon im Taxi besprochen, genau. Und jetzt hören wir Musik, oder?
Jetzt hören wir Musik die nächsten zwei Stunden, ganz genau. Lass uns doch mal ein bisschen, oder lass das Gespräch doch mal Revue passieren mit ein, zwei Stichworten, was so diese eben genannten Themen angeht. Also fangen wir mal an mit Ken Jebsen.
Ken Jebsen hat hier ja mal moderiert bei Radio Fritz und ist ja zum Weltverschwörungstheoretiker geworden. Und da haben wir drüber geredet, wie seine Psyche sich in den letzten Jahren verändert hat und wie traurig das eigentlich ist, was eigentlich grundsätzlich mal ein ganz cooler Typ war, aber ja.
Okay, und zum Germanwings, Debakel, Unfall zur Katastrophe?
Da hatten wir einfach nur drüber gesprochen, dass es so geil war, dass ein oder zwei Tage nach dem Unglück ja die Emma, diese Frauenzeitschrift, eine Frauenquote im Cockpit gefordert hat, wo ich dachte, ja, Alter, wie fertig sind die? Wo ich dachte, wer kommt als nächstes? Peter, die dann sagen, ja, wir möchten auch, dass ein Hund im Cockpit mitfliegt, wahrscheinlich als Pilot. Wobei es wäre ganz praktisch, wenn ein Hund als Pilot mitfliegen würde, weil der müsste dann nicht aufs Klo gehen, der könnte einfach das Beinchen heben, auf dem Autopiloten pissen, ne? Und könnte im Notfall den Co-Piloten auch noch trösten.
Oh Gott. Gut, danke für diese Zusammenfassung. Ich fange jetzt auch gleich mal an mit einem Zitat von dir. Wenn man eine klare Haltung hat, dann besteht halt die Gefahr, missverstanden zu werden. Aber alles andere ist langweilig. Also, ich fand das Zitat deswegen interessant, weil ich zum Beispiel finde, dass eine klare Haltung eigentlich dazu führt, weniger missverstanden zu werden. Ich habe das Gefühl, dass bei diesen ganzen gesellschaftspolitischen Themen, die im Moment so auf der Agenda stehen, die Leute wahnsinnig rumeiern, egal welches Problem oder welches Thema es ist. Und dass ich sowas wie eine klare Haltung eigentlich bei vielen Leuten vermisse. Niemand will was falsch machen, niemand will was Falsches sagen. Und dadurch entstehen meiner Ansicht nach wahnsinnig viele Missverständnisse.
Ja, da hast du nicht Unrecht mit. Niemand will was Falsches sagen. Es gibt, finde ich, in Deutschland ist es auch oft so ein Duckmäusertum, sage ich mal so. Zum Beispiel auch Political Correctness ist für mich in Deutschland eher so ein Argument dafür, sich mit einem Missstand nicht auseinandersetzen
Absolut.
Zu müssen. Und das ist bei ganz vielen Sachen so. Ich glaube, die Leute, diese Angst, was Falsches sagen zu müssen, die Angst gibt es für mich gar nicht. Es ist einfach nur für mich ein vorgeschobenes Argument, oft sich eben, wie ich gerade schon gesagt habe, sich mit einem Missstand nicht auseinandersetzen zu müssen, selber drüber nachzudenken, vielleicht eine eigene Haltung zu einer bestimmten Sache zu entwickeln oder, was ich auch vollkommen okay finde, dann zu sagen, ey, weißt du was, es interessiert mich einfach nicht, es ist mir scheißegal, was ja auch vollkommen okay ist, aber dieses zwischendrin rumeiern finde ich immer schon sehr whack.
Es gibt ja auch noch eine dritte Möglichkeit zu sagen, dass man tatsächlich gar keine Haltung zu einem Thema hat. Das muss ja auch in Ordnung sein, ja. Also jeder fühlt sich ja auch befugt, zu allem irgendetwas zu sagen, irgendeine Haltung einzunehmen, und Ich finde es komisch, dass offenbar wieder Mut dazu gehört, sich auf eine bestimmte Haltung zu beziehen, die man ja dann auch ändern kann. Das Interessante an Gesprächen und an Begegnungen ist ja auch, dass man die eigene Haltung überdenkt und auf ganz neue Aspekte kommt und auch Sachen einräumt und sich da vielleicht auch dreht, ja?
Ja, aber da auch da ist es, kommt immer drauf an, mit wem man sich trifft, ne? Und so Gespräche hat man halt, finde ich, nicht so oft, ne, dass du denkst, boah, ja, geil, das war jetzt mal gut und
das können auch Zeitungsartikel sein, die dich mit Informationen versorgen oder die dir einen anderen Aspekt aufweisen. Also ich glaube, es ist nie einfacher gewesen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Aber wie meintest du es denn? Wie meintest du es denn ursprünglich? Denn du sagtest ja, dass eine klare Haltung eigentlich dazu führt, dass Missverständnisse entstehen.
Ja, das bezieht sich, glaube ich, sehr in dem Kontext, in dem Buch. Im Buch geht es ja um Depressionen, Deutschland und Humor. Und ich glaube, soweit ich mich erinnere, war das Zitat gemeint in dem Kontext von Humor und Deutschland, ne? Dass Deutschland, einfach wenn man sich die Comedy-Landschaft anschaut und gerade Stand-up-Comedy, also ich finde, es geht halt oft um überhaupt nichts, ne? Und was ein Stück weit auch okay ist, wenn es dann wenigstens wirklich komisch ist, aber selbst das findet nicht statt. Und ich finde, guter Humor sollte die Leute zum Lachen bringen und wenn er das nicht schafft, irgendwie dann zumindest interessant sein, ne? Und ich finde, versagen auf der ganzen Linie in Deutschland irgendwie die Komiker und da kommt auch die Haltung wieder eben rein und überhaupt, ja, dass die einfach auch oft fehlt, dass es einfach um nichts geht. Es geht um nichts und wenn es um Dinge geht, dann wird etwas protegiert und etwas in den Raum geworfen, was teilweise auch überhaupt gar nicht so stimmt oder wo zum Beispiel auch ein Rassismus gefördert wird. Es gibt ja zum Beispiel diesen schwarzen Comedian Dave Davis, der sich als Toilettenmann verkleidet. Ne? Das ist so ein ganz gutes Beispiel. Und der geht auf die Bühne und ich frage mich ja natürlich auch immer, ja, so klar, man will unterhalten werden, Stand-up-Comedy, lustig, aber dann frage ich mich auch, was will der von mir? Und das ist ein Schwarzer, der sich als Toilettenmann verkleidet und der eigentlich drüber Witze macht, ein Toilettenmann zu sein. Und das deutsche Publikum beklatscht das. Aber es ist für mich einfach nur, eigentlich ist es ja eine sehr traurige Situation, weil es ja oft der Fall ist, dass Schwarze auf Toiletten bei Burger King und so arbeiten, die die Kacke der Deutschen irgendwie wegkratzen.
Es gibt auch deutsche Schwarze.
Ja, aber die arbeiten da nicht. Also die arbeiten da eben nicht. Also ich glaube ganz fest, dass es ganz oft Afrikaner sind, die eben nicht in der Lage sind, sich richtig zu verständigen und so, die dann diesen Job machen. Vielleicht ist es für die gar nicht so schlimm. Ne, vielleicht sagen die sogar, ey, geiler Job. Mhm. Aber ich finde es irgendwie total fad, da eine ganze Show draus zu machen. Und es ist für mich eher so ein Protegieren von wirklich einem Missstand und wo ein Klischee bedient wird und was einfach für mich auch irgendwie nicht mehr lustig ist. Es ist einfach nur ekelig und da ist für mich keine Haltung eben.
Ich kenne seine Show nicht, deswegen Achso. kann ich das jetzt nicht unterstreichen oder da ja. widersprechen. Aber was ich jetzt denken würde, ist, dass er diese Sache ja versucht vielleicht zu knacken, zu drehen.
Nee, eben nicht. Das ist ja das Problem. Also ich finde eben, davon lebt eben dann auch eben Comedy, dass du ein Ressentiment, ein Vorurteil vorführst und es dann zerschlägst und zeigst totaler Schwachsinn, aber das findet eben da nicht statt und das ist jetzt, ne, wir sind jetzt so auf diesen Comedian irgendwie hängen geblieben, aber das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, wo ich sage eben, ja, da denke ich mir, was willst du von mir, ne, das ist nicht lustig, das ist rassistisch und...
Wer beurteilt das denn? Du hast ja vorhin, also ich meine, wir spielen auch gleich Musik und das wird jetzt auch nicht so eine wahnsinnstheoretische Sendung versprochen, aber jetzt sind wir gerade mal in dem Thema drin. Du sagtest vorhin, Humor muss komisch sein und die Leute unterhalten und man muss jetzt nicht Mario Barth bemühen, kann aber, man kann auch Cindy aus Marzahn, dein persönliches rotes Tuch oder Oliver Pocher, man kann die alle bemühen und kann sagen, das ist vielleicht nicht der Humor, über den du lachst und auch nicht der Humor, über den ich lache, aber füllt ja Hallen und die Leute finden es lustig und kaufen sich danach noch eine Tasse und ein T-Shirt mit Namen drauf, keine Ahnung. Es scheint ja den Leuten zu gefallen. Also es ist vielleicht der Mainstream, aber ist der nicht legitim?
Keine Ahnung, ob was legitim ist oder nicht legitim. Ich finde es einfach, ich meine, Robin Williams wurde ja auch mal gefragt, Gott hab ihn selig, warum er glaubt, dass die Deutschen keinen Humor haben. Und er hat geantwortet, well, because you have killed all the funny people. Und ich glaube, da ist schon was dran. Also es gibt einfach gerade die Leute, die du genannt hast, wie Oliver Pocher, Cindy aus Marzahn, da denke ich mir, das ist relativ, ob etwas lustig ist oder das ist für mich kein Argument, wenn du jetzt sagst so, ja, das muss doch lustig sein, da gehen doch die Leute in die Hallen. Weißt du, die gehen auch zu den Flippers.
Nein, das ist ja, ich verstehe schon. Ich sage nicht, das muss ja lustig sein, wenn die Leute da hingehen, sondern ich sage, die Leute gehen dahin, weil sie es lustig finden.
Vielleicht auch nichts Besseres kennen und weil eben das grundsätzliche Problem hier ist, weil es einfach nicht viel, viel Besseres gibt.
Naja, ich glaube, gibt sowas wie Böhmermann zum Beispiel. Böhmermann ist ja feiner Humor, der ist klug, der beißt auch, der knurrt auch und ist wahrscheinlich auch im wirklichen Leben ein guter Typ. Aber er hat nicht den Mainstream-Erfolg. Es ist ja auch in Ordnung. Es gibt diese Nischen. Und ich glaube, dass er für die breite Masse, einfach wie auch Harald Schmidt für die breite Masse, eine Zeit lang irgendwie ging, aber dann doch zu intellektuell war oder wie du sagen würdest, auch zu kalt. Aber tu mir den Gefallen, lass uns kurz die erste Musik spielen, sonst verlieren wir alle Hörer.
Ich habe ja gar nicht mit dieser Haltung.
Nein, ich habe angefangen.
Humor.
Ich habe angefangen.
Für mich, ich finde die alle einfach nicht lustig, also um es kurz zu machen.
Nee, wir müssen es gar nicht kurz machen. Ich glaube wirklich, Humor ist einfach eine Geschmackssache.
Nee, das finde ich nämlich
gut,
eben auch nicht.
Gut, dann werden wir daran später anknüpfen. Gut, es geht los mit einem deiner persönlichen Helden in vielerlei Hinsicht. Udo Jürgens, lass es uns spielen und danach erzählst du, warum dieser Mann so wichtig ist für dich, ja?
Genau, und wir hören
Deinetwegen
von 1987 live.
Meinetwegen, ich träume.
Udo Jürgens, Deinetwegen, unverkennbar, man muss ihn wahrscheinlich gar nicht abmoderieren. Zu Gast ist heute der Stand-Up-Comedian Oliver Polak. Du sagtest mal, die Musik von Udo Jürgens wäre zum Soundtrack deines Lebens geworden und du könntest dir ein Leben ohne ihn und seine Musik gar nicht vorstellen. Los ging das, glaube ich, mit 11 oder 10 Jahren, ne?
Genau, da war es so, dass zu dem Zeitpunkt war ich noch nie auf dem Konzert. Da immer wieder lief Udo Jürgens so die hautnah Kassette im Autoradio und dann hat er irgendwie in Oldenburg in der Weser-Ems-Halle gespielt. Das ist so ungefähr eine Stunde von Papenburg entfernt, da wo ich aufgewachsen bin. Und da sagte meine Mutter, wir fahren heute auf ein Konzert. Und das war für mich erstmal, der Gedanke war der Albtraum, weil immer wenn wir auf Konzerte fuhren, waren es dann so Klassikkonzerte. Quasi auf denen war ich dann doch schon und dann sagte meine Mutter, nee, das heute ist anders. Und es war einfach total, ich weiß nicht, ich war 9 oder so und dann zweieinhalb Stunden eher mit dem riesigen Pepe-Lienhardt-Orchester. Am Ende rennen irgendwie alle nach vorne. Ich saß dann auch auf dem Bühnenrand und das war schon sehr einfach imposant. Und irgendwie war es dann doch schon so, dass auch die Texte und so von ihm, obwohl man dann doch so jung war, einen doch dann irgendwie sehr, irgendwie doch schon berührt haben, was irgendwie absurd war. Aber das war so, das zog sich dann irgendwie bis heute irgendwie durch mein Leben. Dann gab es so ein paar Jahre, wo ich gar nicht so viel an den jetzt gedacht habe und den so verfolgt habe. Es war, glaube ich, so zwischen 1990 und 2000. Aber gerade in den letzten Jahren wurde es immer, so in den letzten 10 Jahren immer wieder wirklich intensiv und viele Konzerte. Und er hat auch wirklich alle 2 bis 3 Jahre in den letzten Jahren noch ein neues Album auch rausgebracht, ne?
Ja. Ihr seid euch auch begegnet, du hast ihn kennengelernt. Die Geschichte müssen wir aber ein bisschen schieben, denn dadurch, dass wir so lange geredet haben, kommt jetzt schon dein nächster Song. King's Cross, Pet Shop Boys. Warum hast du den ausgesucht?
Pet Shop Boys war so, gerade als ich glaube ich 13, 14, 15 war, so eine Band, die ich da entdeckt hatte. Damals das Album Please Actually und da gab es viele Lieder von Hard, So Hard, Being Boring und so weiter. Einfach bis heute eine, finde ich, der besten Bands. Und ja, Pet Shop Boys sind einfach immer wichtig gewesen. Und das Lied habe ich früher gar nicht so viel gehört, aber das habe ich jetzt irgendwie erst vor ein paar Jahren irgendwie entdeckt, als ich dann mal die ganze Platte doch durchgehört habe. Und dachte ich mir, stellvertretend für das Gesamtwerk der Pet Shop Boys dann eben jetzt King's Cross.
Radio 1. Brust.
Zu Gast ist heute der Buchautor und Stand-Up-Comedian Oliver Polak und ich habe Ihnen Jake Buck mitgebracht, Lightning Bolt. So jung und schon so schmutzig, Jake Buck, Lightning Bolt, zu Gast ist heute auch so jung und schon so schmutzig, dabei können wir eigentlich bleiben, Oliver Polak. 76 zur Welt gekommen, aber ein Sommerkind, naja fast, ne? Im Mai, 14. Mai. Stell uns deine Eltern vor. Dein Vater Wilhelm, den Namen deiner Mutter kenne ich nicht. Ist nicht Tabea, ne?
Den Namen seiner Mutter habe ich gelernt, den erwähnt man nie.
Ach echt?
Weil das war in England so auf dem Internat. Das war so die goldene Regel, niemals den Namen deiner Mutter sagen, weil da wirst du dann mit aufgezogen. Also die nächsten Jahre von einem stand auch der Name der Mutter und 1,23 Pfund da drunter geschrieben an der Hauswand von dem Boardinghaus, wo wir geschlafen haben. Deswegen niemals den Namen der Mutter sagen.
Okay, das hat was wahrscheinlich damit zu tun, dass es ein jüdisch-orthodoxes Internat war. Nein, und dass die jüdische Mutter an sich...
Es geht einfach darum, damit du nicht Mutterwitze 5 Jahre, aber dann noch personalisiert mit dem Namen deiner Mutter hören musst.
Alles klar.
Das hat nichts mit Judentum zu tun, einfach asozial.
Okay, aber ich habe spätestens durch deine Bücher gelernt, dass die jüdische Mutter an sich und im Speziellen wahrscheinlich deine, die jetzt hier als namenlose, aber doch sehr, sehr dominante Gestalt an dieser Sendung teilnehmen wird, die hat dich schon ordentlich vor sich hergetrieben, möchte ich jetzt mal ganz zärtlich formulieren.
Es gibt ja so dieses Sprichwort, dass man, oder die Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Rottweiler und einer jüdischen Mutter? Ja, der Rottweiler lässt irgendwann los. Und ja, so ist das ein bisschen so eine Mutter. Ich meine, es gibt natürlich auch vielen anderen Kulturen. Ne? Mütter sind immer so schon sehr wegbegleitend, aber gerade die jüdische Mutter ist schon sehr... sehr präsent, was man ja auch aus Woody Allen-Filmen kennt und so weiter und so fort.
Also mehr als das Klischee. Denn ich habe mich gefragt, wie sie darauf reagiert. Du hast sie nicht direkt ausgeliefert, aber du gehst schon ganz schön mit ihr ins Gericht, gerade in deinem zweiten Buch, in dem du über deine Depression sprichst. Du hast dich selbst in die Psychiatrie einweisen lassen, weil es dir wirklich ziemlich schlecht ging. Wir werden das gleich noch vertiefen.
Sie hat das zweite Buch, was wirklich in der Tat, es ist eher, würde ich sagen, auch im Vergleich zum ersten, das ist eher, das erste Buch ist so ein Gag-Vogelbuch und das zweite ist dann doch, also wenn Maxim Biller dein Buch eine Seite in der Zeit so drüber schreibt und dann sagt, das ist das beste Buch seit Reinhard Götz, dann deutschsprachig, dann weißt du, okay, es ist dann vielleicht doch literarisch, aber sie hat es auch gelesen und wie du schon gesagt hast, es ist schon sehr, sehr hart, auch ihr gegenüber. Aber sie sagte, dass sie findet, dass es ein sehr gutes Buch ist und wo ich glaube, dass sie dann auch ein Stück weit damit vielleicht ihre Fehler dann auch eingestanden hat oder eingesehen hat.
Ist das indem so? Sie's,
ja, ich glaube schon.
Okay, stell sie uns bitte ein bisschen vor, erzähl uns, wie du aufgewachsen bist. Du bist erst Einzelkind gewesen, deine Schwester, die dann später kam, ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren hast du eine Schwester bekommen?
Genau, ich war 7. Sie war mal 7 Jahre jünger. Wir haben kein besonderes Verhältnis oder irgendein Verhältnis, weil, wie gesagt, als sie 1 war, war ich 7. Als sie 7 war, war ich 15.
Und sie so weiter, 15. genau. Ich habe das Gefühl, da bleiben immer 7 Jahre dazwischen, ja, egal
da
wie
man
es rechnet.
Nicht viel Überschneidung. Aber letztes Jahr habe ich sie eingeladen. Da sind wir, weil sie mochte früher mal sehr gerne New Kids on the Block und die haben gespielt in Frankfurt und dann sind wir da zusammen zu New Kids on the Block gegangen. Das fand sie ganz toll.
Also,
ich fand es aber auch ganz gut.
Ja, du fandest es auch ganz gut.
Aber
du
wir
hast
hören
ja
heute
auch,
leider nichts von New Kids on the
wir
Block.
Wir hören nichts von den New Kids on the Block, aber ich möchte jetzt deine Eltern kennenlernen. Dein Vater Wilhelm hat eine Geschichte, die hart ist. Er ist ein Holocaust-Überlebender. Er ist in verschiedenen Lagern interniert gewesen. Ich glaube zuerst Arbeitslager, dann Konzentrationslager. Und er hat Glück gehabt, das Ganze überlebt zu haben. Die Russen haben, glaube ich, sein Konzentrationslager befreit.
Genau, und dann ist er zurückgekehrt. Nach 7 Jahren Gefangenschaft ist er dann nach Papenburg zurückgekehrt.
Er war russischer Gefangener dann auch.
Warum denn russischer Gefangener?
Nein, weil du nach 7 Jahren Gefangenschaft, also er ist ja mit nach Russland, er wurde ja von den Russen, glaube ich.
Wenn man jüdisch ist und im KZ ist, bist du ja Gefangener von den Nazis.
Ja.
Aber du wirst von den Russen befreit.
Ja.
Und dann haben die sich erstmal um dich gekümmert, aber positiv. Also nicht negativ, weil er war ja kein Nazi.
Nee, das ist mir schon klar, aber ich wusste nicht, dass, ich dachte, er wollte schnellstmöglich zurück nach Hause.
Erstmal ist das ja nicht so einfach, gerade zu der Zeit, zwar war der Krieg verloren, aber es war ja, herrschte erstmal ein Chaos und er war dann 2 Jahre erstmal in Russland, der war auch sehr krank, musste erstmal wieder gesund werden und dann ist er natürlich, die Frage war ja auch immer so, ja, warum bist du zurückgekommen nach Papenburg? Und ich habe mich mit vielen emsländischen Juden damals so unterhalten, war natürlich immer die Antwort dann, ja, wohin sollten wir denn? Wir wollten nach Haus, ne? Und weil sie wussten ja auch, dass der Krieg vorbei war. Mein Vater wollte, seine Schwester hatte auch überlebt, die jetzt heute auch in New York lebt. Die wollten dann ausreisen aus Deutschland nach Amerika, aber mein Vater war zu der Zeit noch zu krank, weil er im KZ auch Typhus hatte und dadurch war es dann so, dass er erstmal nicht ausreisen konnte, weil er auch gesundheitlich war das alles nicht möglich, er hatte nicht die richtigen Papiere und er ist dann irgendwie in Papenburg geblieben. Jahrelang war er allein und er hat meine Mutter dann mit 50, als er 50 war, in Bremen in der jüdischen Gemeinde, wo er jede Woche zum Gottesdienst hingefahren ist, dann kennengelernt. Und meine Mutter war damals vor dieser Juden-Russen-Welle, ist sie aus Russland gekommen, aber so über Rom, Einladung nach Bremen von so einer Familie, die sie damals in St. Petersburg, als sie als Reisegruppenführerin gearbeitet hat für deutsche Touristen, weil sie damals Germanistik studiert hatte, kennengelernt hatte. Mhm. Und sie war dann in Bremen, hat meinen Vater in der jüdischen Gemeinde kennengelernt und ist dann mit dem nach Papenburg gezogen, was schon sehr hart ist, ne, von St. Petersburg nach Papenburg.
Du hast beschrieben, das war wie so ein Sargdeckel, der sich immer geschlossen
hat. Ist ja auch so, du hast halt St. Petersburg Kultur von Schwanensee über, weiß ich nicht, klassische Musik und dann bist du in Papenburg und hast halt das Schützenfest. Ne? Das ist so ein, im Buch beschreibe ich es ja, du bestellst einen Lachsbagel und bekommst einen Eimer Scheiße. Ja.
Dein Vater und deine Mutter hatten ein erfolgreiches oder ein gut laufendes Bekleidungsgeschäft, genau. Da wurde zu Weihnachten natürlich auch dekoriert. Ihr selbst habt natürlich nicht Weihnachten gefeiert. Es gab das Lichterfest, aber es gab für dich kein Weihnachten und kein Ostern. Was wahrscheinlich schwierig ist, wenn man, solange man Kind ist, weil man es sich schon irgendwie wünscht.
Nee, ehrlich gesagt war es, also ich fand Weihnachten und so, das fand ich immer alles ganz schön, so Kevin alleine in New York und so diese Weihnachtsstimmung und so, aber das war für mich irgendwie normal, ne? Also ich wusste ja, wir haben Chanukka, wir haben dann halt kein Weihnachten und es war auch okay. Es war nie so, dass ich dachte, so richtig die Sehnsucht, klar, manchmal so als Kind, aber ich habe das irgendwie akzeptiert und feiere auch heute irgendwie keinen Weihnachten oder so, ne, weil das einfach für mich irgendwie nicht so so das Thema ist.
Es gab keine anderen jüdischen Familien. Also ich glaube, vor dem Krieg gab es ungefähr 20 in Papenburg, ne?
Genau, und so 100 jüdische Menschen.
Ja, und nach dem Krieg war dein Vater tatsächlich der Einzige, der zurückkehrte.
Genau.
Und eine Familie gründete. Diese Bücher sind ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie weitestgehend biografisch sind, sonst korrigiere mich natürlich. Es ist nicht so gewesen, dass du ausgegrenzt wurdest, gar nicht, aber dich schon anders gefühlt hast, wenn ich das richtig interpretiert habe.
Ja, also wie gesagt, mir fällt das manchmal auch so schwer, weil es einfach so lange her ist. Also es gab schon, klar, man war irgendwie anders, aber es gab schon natürlich eine Form von Ausgrenzung, weil du irgendwie auch anders warst, ne? Bestimmte Sachen. Dies und das und jenes und
zum Beispiel, in so einer, wo ist es dir besonders aufgefallen als Kind?
Naja, ich zum Beispiel, es gab ja so in den Ferien sind die immer auf so Kirchenfreizeiten oder so, hieß das, diese ganzen Sachen gefahren und sehr viele Sachen, die mit dem Glauben verknüpft waren. Und die habe ich dann natürlich nicht gemacht. Ne? Das heißt, ich hatte dann oft auch echt in den Sommerferien, wenn die anderen dann 2-3 Wochen auf diesen Kirchenfreizeiten oder so waren, dann war auch niemand anders wirklich da, mit dem ich dann spielen konnte. Also war das dann schon noch mehr Ruhe, sage ich jetzt mal so, als die eh schon manchmal dann dort war. Und ja, so, das ist so eins von vielen Beispielen. Und natürlich, wenn du, damals gab es auch noch nicht viele Türken oder so in Papenburg, ne? Das war halt 1980 oder so, als ich klein, jung war, 85. Natürlich gab es, aber es gab Neonazis und natürlich sind dann so Sachen, wenn du dann von Nazis gejagt wirst, die wissen halt alle, wer du bist. Ne? Das ist jetzt in so einer Stadt wie Berlin oder so viel anonymer, sage ich jetzt mal. Ne? Also aber Land ist glaube ich, grundsätzlich einfach eine ganz andere Welt. Ne? Es hat natürlich auch schöne Dinge und was so Heimatliches, so Familiäres, ne, jeder kennt jeden und so, es hat irgendwie nette.
Kann Vor- und Nachteile haben, ja.
Ja, genau, wie viele Dinge auch, aber grundsätzlich, ja, so norddeutsche, katholische, leicht rechtskonservative Provinz, wo keine Entnazifizierung stattgefunden hat, ist schon nicht wirklich geil, ja.
Pavement hast du mitgebracht, Elevate Me Later. Was kannst du über den Song sagen?
Über den Song kann ich gar nicht so viel sagen, aber über Pavement kann ich viel sagen. Und zwar war es so, zu meinem Glück, Papenburg, wie gesagt, das liegt im Emsland, aber war zur holländischen Grenze so nur 8 Kilometer. Und da gab es eine Stadt Groningen, war so 40, 45 Minuten die nächste Stadt. Und das Absurde war, das haben wir mit 14, 15, 16 Jahren rausgefunden, war, dass es da so einen coolen Club gab, so ein Jugendzentrum, das hieß Vera. Und der Slogan hieß Don't Fuck with Vera. Und das Krasse war an diesem Club, weil es war zwar 40 Kilometer weit weg, es war eine andere Welt und da hatten wirklich alle Bands, bevor die bekannt wurden, ob U2, ob Nirvana zu der Zeit dann auch, ne, die haben da im Vorprogramm von Ted gespielt vor 70 Leuten, ich war nicht da, und da haben diese ganzen Bands alle immer gespielt, es war mal dann ausverkauft, 300 Leute passen in den Laden und irgendwie ging so eine Pavement-Platte rum und dann, genau, und dann habe ich mir die da angeschaut im Vera.
Don't fuck with Vera.
Don't fuck with Vera.
Wir haben gerade den Titel für das neue Programm von Oliver Polak gefunden, das im Herbst...
Nein. Du hast mir gerade erzählt, dass du ganz schäbig früher Geld verdienen musstest mit dem Playgirl durch die...
Mit dem Playgirl, Moment!
Warte, dass du durch die Dorfdiskotheken gezogen bist und Marlboro Light Zigarettenpromo gemacht hast und einen weißen Anzug und einen Cowboyhut.
Ja.
Und dann sagtest du, ey, mit dem Lächeln durch die Hölle schafft man das, wenn man diesen Job einmal gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, ey... Das ist dein Buchtitel, du in diesem weißen Anzug mit den goldenen Knöpfen. Meine Jugend in Hannover mit einem Lächeln durch die Hölle. Das ist dein Buch. Das ist mein Programm. Was redest du da?
Ich habe gedacht, ich spiele dir was. Ja, nee, stimmt, dein lieber krankes
so,
Schwein.
Ne?
Ich wollte dir was zuspielen. Moderation,
immer lügen, immer happy, ne? Das geht um dein Buch. Also, immer wie war lügen, das in Hannover, happy, als du da aufgewachsen bist?
Das war nicht einfach. Ja. Da bricht auch meine Stimme gleich. Was willst du wissen? Also es geht ja hier um dich. Es ist ja viel interessanter, wenn wir über dich sprechen und wie du aufgewachsen
okay,
bist. Ich habe ja zum Beispiel Orgel gelernt, während du Geige spielen
Ich habe auch Orgel gelernt.
Auch Orgel?
Yamaha-Orgel.
Ja, ich hatte eine Wurlitzer durch meinen Vater, ja.
Dieser Typ, im Nachhinein habe ich auch das Gefühl, dass der... irgendwie hat er immer alle so, während du gespielt hast, immer so angefasst.
Entschuldigung, welcher Typ?
Der Orgelschulenlehrer.
Ach so.
Wir waren alle so 13, 14, der kam immer hinter uns, hat immer alle so angefasst. Und im Nachhinein, wenn man älter wird, denkt man nochmal drüber nach, ja, vielleicht sollte man da nochmal die Polizei vorbeischicken.
Okay, also mit wie vielen Leuten warst du im Unterricht?
Ich weiß es gar nicht mehr, da 10 oder so.
Und wie lange hast du Orgel gespielt?
Ach, nicht lange. Ich fand es auch grauenvoll. Ich hätte eigentlich Klavier spielen wollen, aber ich war zu faul.
Geige, hat Mama gesagt.
Ja, Geige habe ich 7 Jahre auch gespielt. Das war der Albtraum. Und habe ich dann mit 14 gegen Schlagzeug eingetauscht.
Du hattest eine Band, die hieß so ähnlich wie Keimzeit.
Die hieß Sternzeit, aber es hatte was mit Star Trek, Sternzeit, Logbuch. Der,
aha.
Deswegen Sternzeit.
Als Drummer?
Als Schlagzeuger, ja.
Toll. Als, oh, Drummer sagst du nicht, du sagst Schlagzeuger.
Doch, in Hannover, so Zigarettenprobe,
so.
Sagen wir, hey, der Drummer.
Nee, klar, der Drummer. Hieß nicht eins deiner, es gibt eine Band, die du liebst, die wir auch gleich spielen, Motorcycle. Da gab es doch einen, der hieß Drummer Killer oder so, der ausgestiegen ist, oder? Da findest du es dann wieder cool, wenn der
ich
so
Ich weiß
heißt.
Gar nicht, wie der hieß. Er hat, glaube ich, nur auf dem ersten Album mitgespielt. Da fand ich aber auch nicht cool.
Eine norwegische Band ist das.
Genau, Motorcycle. Vielleicht auch für mich vielleicht die wichtigste Band, also im so grundsätzlich und vielleicht auch die beste Band, ja. Also für alle, die noch nie auf einem Motorcycle-Konzert waren, kann ich das den wärmstens ans Herz legen. Das ist so immer zwischen 2 und 3 Stunden. Und die haben über 20 Alben in den letzten 20 Jahren rausgebracht. Eine sehr produktive Band, hatten auch sehr viele verschiedene Phasen. Es fing damals an mit Demon Box, dann Timothy's Monster, Blizzard, Van Narrow Thyme, Let Them Eat Cake.
Alles klar, Wikipedia.
Und es hat sich sehr immer, jetzt ist es sehr rockig irgendwie im Moment, aber also man kann nicht eine Platte Motorcycle reinhören und dann weiß man, was Motorcycle ist. Man muss da schon doch, glaube ich, sich dann mehr mit auseinandersetzen. Und die habe ich kennengelernt auch 1900. Wann war das denn?
Echt, kannst du Jahreszahlen so gut?
Ja, ja, sehr gut. 94, das war kurz vor meinem 18. Geburtstag, da spielten die nämlich auch im Vera in Groningen. Diese Platte Demon Box ging in Papenburg rum, die hat sich jeder gezogen und das war so ein Masteralbum. Dann spielte diese Band im Vera, das werde ich nie vergessen, da kamen dann 3 Typen auf die Bühne mit so Banjos und Gitarren. Die spielten dann 20 Minuten so Folkmusik, ne? Und ich dachte, boah, ist das ätzend. Und dann ging irgendwie das Licht aus. Und dann wurde es sehr laut und dann die nächsten 2,5 Stunden und das war dann ein sehr krasser Kontrast, aber mir wehten die Hosenbeine und ja, das hat, glaube ich, mein Leben verändert, dieses Motorcycle-Konzert. Ich muss auch sagen, ich habe die in den letzten Jahren, glaube ich, 150 Mal oder so gesehen, weil das Coole bei dieser Band ist im Vergleich zu vielen anderen Bands, du schaust die an auf so einer Tour mehrfach, ist wie ein Fußballverein eigentlich, und jedes Konzert ist anders. Es kann sein, dass sie an einem Abend 9 Lieder spielen, die sie am nächsten Abend nicht spielen. Mhm. Und dadurch ist es dann, also wenn man die als Lieblingsband hat, kann einem nichts Besseres passieren.
Wie ein guter Stand-Up-Comedian, der vielleicht auch einfach mal improvisiert und was ganz anderes sagt als am Vortag.
Genau.
Ist das schlimm, wenn man 3-4 Tage hintereinander spielen muss? Das kommt ja auch vor, vielleicht sogar in derselben Location. Ich glaube, du hast das mit dem Quatsch Comedy Club auf jeden Fall mal, dass es da so 3 oder 4 Abende in Folge gab. Hat man da schon das Gefühl, boah, wenn ich heute nicht irgendwas selbst austausche, dann geht mir das tierisch auf die Nerven?
Ja, viele Comedians haben ja immer so dasselbe Programm, aber also die Art, wie ich jetzt Stand-Up mache, da ist eh sehr viel improvisiert. Und du hast ja immer wieder andere Leute da sitzen, ne? Du hast immer eine erste, andere Reihe, andere Leute, die was reinrufen, wenn du viel improvisierst.
Wie heißen die Worker?
Nennt man Crowdwork, wenn man mit dem Publikum arbeitet. Ach, Workaholics.
Nein, wie heißen die? Es gibt doch so welche, die so reinrufen.
Heckler.
So.
Genau, ich habe viele Heckler, ja. Ich habe viele Heckler, ich mache viel Crowdwork. Als Drummer, nein. da gibt's ja Crowdwork, klar, ich mache das viel, aber klar kann das passieren, also.
Und sind Heckler gut? Also bringen die das Programm voran? Je nachdem wahrscheinlich, ob sie feindselig sind oder ob du damit ein bisschen arbeiten kannst, das oder?
Kommt immer drauf an. Also nee, ich finde Heckler schon ganz gut, Leute, die reinrufen. Aber wie du gerade, was vielleicht ganz interessant ist, ich glaube in Deutschland ist es oft so üblich, dass du als Comedian ein Programm hast und du spielst das so zwischen 3 und 4 Jahren. Ne? Aber weil du hast absolut recht, ich finde das grausam, die Vorstellung, ein Programm 3 bis 4 Jahre zu spielen. Und bei mir ist es so, das hat sich jetzt neu eingegroovt, dass ich jedes Jahr eine neue Stunde mache, eine neue, komplette neue Stunde. Also letztes Jahr hatte ich Krankes Schwein und jetzt arbeite ich gerade wieder an einer komplett neuen Stunde, die dann im Herbst...
Lächeln durch die Hölle?
Herbst Premiere hat. Nee, Namen habe ich mich noch nicht entschieden. Ich hatte kurz so Brainstorming, ich fick euch alle, aber dann dachte ich, das wäre zu beliebig. Das könnte auch von jemand anderem sein.
Absolut.
Ja. Nee, aber es gibt im Herbst eine neue Stunde und du hast recht, man muss auf jeden Fall... Ich brauche das viel neue Input, neue Sachen erzählen, weil sonst werde ich depressiv.
Um Gottes Willen, dann geht das Ganze von vorne los. Die erste Stunde ist rum. Zu Gast ist heute Oliver Polak und wir hören...
Was hören wir denn jetzt? Ich weiß ja gar nicht, was...
Ich finde das toll, dass du auch so menschliche Regungen hast, wie so ein Husten, wo du dich ganz höflich zur Seite gedreht hast, eben Motorcycle, Psycho,
Moment,
okay, Junior.
Wir hören jetzt... Von der Platte Demon Box, über die ich gerade gesprochen habe, von Motorcycle, ein Lied, was ich sehr gerne mag, und das heißt Junior.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Oliver Polak und wenn Sie wollen, machen Sie mit, machen Sie das, was wir hier schon längst machen. Wir tanzen barfuß in diese zweite Stunde der Hörbar mit Patti Smith, Dancing Barefoot. Patti Smith, Dancing Barefoot. Zu Gast ist heute der Stand-Up-Comedian Oliver Polak. Als Kind wolltest du Clown werden. Was unterscheidet denn eigentlich den Clown vom Stand-Up-Comedian?
Ja, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber ich wollte eher, das ist eine falsche Info, kannst du auch nichts für, das würde oft gesagt, ich wollte eigentlich zum Zirkus, weil Zirkus fand ich und finde ich heute noch immer super. Und gerade mit Zirkus verbinde ich dann auch eher so Zirkus in den 80ern, große, wie ist die Mehrzahl von Zirkus? Zirken? Zirkusse? Keine Ahnung.
Zirkel.
So, damals gab es ja irgendwie, gibt es immer noch Krone, Roncalli, das sind so, es gab damals Barum, gibt es heute nicht mehr oder viele andere, Williams, Althoff. Ich fand das einfach geil. Ich glaube, es hat aber auch was mit Papenburg zu tun, weil da alles trist, dunkel war. In dem Moment, wo so ein Zirkus in der Stadt war, ich habe da auch immer geholfen, aufbauen und eine Tiere pflegen und so, während die da waren, waren leider immer nur sehr kurz da. Das war für mich, glaube ich, auch eine Flucht, ne? So in so eine Welt, die ich halt irgendwie ganz gut fand und heute auch immer noch gut finde. Ich war absurderweise, ich war gestern in Oldenburg noch, also ich war in Papenburg und Oldenburg war, das sind mittlerweile Freunde vom Zirkus Roncalli, da war ich auch den ganzen Tag noch beim Zirkus und du kannst mich da echt hinsetzen und sagen, ey, wir holen dich in einem Monat wieder ab. So, alles klar. Und ich muss aber dazu sagen, wir haben kurz vorhin ja, als Patti Smith lief, drüber gesprochen, dass ich hatte mal so eine kleine Burnout-Attacke 2011, glaube ich, und da war Roncalli gerade in Hannover. Da habe ich meinen Freund, der ist Betriebsleiter, Sprechstallmeister Patrick Philadelphia, auch angerufen und gesagt, ey, pass mal auf, ich muss hier mal raus. Ich kann ich eine Woche, 10 Tage mal bei euch wohnen und arbeiten? Und dann sagt er, klar, kriegst eine Requisiteur-Uniform und dann kannst du hier mitarbeiten. Und dann habe ich wirklich 10 Tage, und ich habe es mir echt leichter vorgestellt, als Requisiteur gearbeitet bei Roncalli, also Sachen reinbringen, rausbringen, Zelt sauber machen, Wagenteile streichen, alles. Und das war super. Also ich habe mich da keine Sekunde unwohl gefühlt. Und weil Zirkus auch nochmal, ja, vielleicht hat das auch hinter den Kulissen oft, das ist so eine eigene Welt, ne, wo man von vielem irgendwie dann doch geschützt wird, wie so ein Kängurubeutel, kann man sagen. Also wenn man beim, muss man auch fairerweise sagen, ne, Zirkus Roncalli ist auch ein sehr, sehr guter Zirkus, ne? Also was auch hinter den Kulissen alles, das ist wahrscheinlich leichter, sage ich jetzt mal, als in so einem kleinen Wanderzirkus, wo du alle 3 Tage das Zelt wieder auf- und abbauen musst und dann auch noch Popcorn verkaufen musst und noch 3 Nummern irgendwie spielen muss.
Ich finde es so interessant. Ich meine, wir alle bestehen aus so vielen Teilen. Keiner von uns ist ja nur eins und auch aus Brüchen und Widersprüchen und so weiter. Aber ich habe selten jemanden kennengelernt, der so deutlich Widersprüche in sich vereint. Du bist, du gehörst zu den, also ich versuche es dir zu erklären, ja? Wahrscheinlich ist es küchenpsychologisch. Das wäre nicht das erste Mal.
Danke, dass du es gesagt hast.
Ja, natürlich, ja klar. Es gibt momentan in der deutschen Humor- und Comedy-Szene niemanden, der stärker polarisiert als du. Es gibt niemanden, der sich stärker ausliefert. Dein Programm, da gehst du ganz stark nach vorne, handelt von Pädophilie, Sodomie, Onanieren vor Haustieren, Vergewaltigung, Holocaust, nennst deine Programme, du lieferst dich aus, krankes Schwein, ich darf das, ich bin Jude, du machst deine Plakate, da bist du nackt, voluminös, auf einem Foto, sitzt auf einem Stuhl, du lieferst dich wahnsinnig aus, du bist extrem offensiv und wenn du über das sprichst, was dir wichtig ist und was du schön findest, ist das so eine ganz heile, so wahnsinnig normale Geschichte, wenn du zum Beispiel aufzählst, was du schön findest an Unterhaltung, dann kommt da immer sowas wie früher Kuhlenkampf, Dalli Dalli, du hast Stofftiere jedenfalls eine Zeit lang gesammelt. Du hast vorhin Maxim Biller zitiert. Ich glaube, der war mal bei dir zu Hause und hat gesagt, Mensch, Oliver, schmeiß mal deine ganzen Stofftiere weg. So, also das heißt es, und diese Romantik, die du, dieses Gefühl, das du dem Zirkus gegenüber empfindest, was ja eigentlich eher so dieses ganze Gauklertum kann ja eigentlich eher dazu auch anregen, zu sagen, oh, ich kann diese ganzen bunten Lichter und dieses ganze Zeug überhaupt nicht ab. Man kann sich darüber ja auch leicht lustig machen. Und das, finde ich, sind zwei, ist es mir gelungen, in etwa zu skizzieren, was ich meine anhand dieser krassen Gegensätze?
Ja, ich finde, ja, also du hast das auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut beschrieben, so meine Arbeit. Und ich finde halt, wie du ja selber auch ein Stück weit gerade festgestellt hast, ich glaube, Menschen sind widersprüchlich so grundsätzlich, weil es heißt ja immer, dass Leute einem vorwerfen, hö, da widersprichst du dir, aber ja, ey.
Das gehört dazu, das ist
ja,
so.
Das kann man ja, so. Zwei Jahre findest du es geil in einer Disco, in Norddeutschland irgendwo Zigaretten zu verteilen im weißen Anzug und 2 Jahre später kannst du dir das nicht mehr vorstellen. Und das, aber ich glaube, da liegt kein Widerspruch, weil das eine ist meine Arbeit und so ein Blick auf bestimmte Dinge und Zirkus ist was einfach etwas, was mir einfach wichtig ist und es gibt Dinge, die sind mir nicht wichtig und ich kann mir vorstellen, wo es auch um Polarisieren geht und krasse Themen, manchmal will man irgendwo gegenschlagen, einfach um mal zu fragen, ey, geht's noch? Was ist denn los mit euch, ne? Also so deswegen vielleicht auch das Krasse, weil du mit etwas Krassem manchmal kommen musst, um die Leute überhaupt aufzuwecken, sage ich jetzt mal so, ne? Und deswegen wirkt es vielleicht dann auch zu krass und es geht ja eben nicht provozieren nur um des Provozierens willen drum, sondern manchmal hat man einen Gedanken und wenn man dafür eine Provokation braucht, dann benutzt man die halt, ne? Aber es ist jetzt nicht so, ich muss jetzt
Ich wollte dir nicht unterstellen, dass du in deiner Show oder in deinen Shows provozierst um der Provokation willen, aber ich finde das Heile, finde ich so heil, Das finde ich so wirklich Kängurubeutel und so eine, das ist so eine Welt, da liegt fast so eine Emailleschicht rum, weil die auch viel mit Vergangenheit zu tun
aber
hat.
Aber Zirkus ist ja eigentlich auch keine heile Welt, ne? Es ist ja in sich auch eine.
Gut, da gibt es auch Konflikte geben und Kämpfe, Überlebenskampf und ich will das auch gar nicht idealisieren oder romantisieren. Wir können auch gerne die andere Seite angucken, nämlich das, wie du deine Arbeit machst. Du lieferst dich ja auch ganz schön aus. Es geht ja nicht nur darum,
naja, was heißt ausliefern? Ich sag mal so, und da sind wir vielleicht wieder an dem Punkt, wo wir am Anfang der Sendung uns vielleicht ein bisschen festgefahren hatten. Es geht um Haltung und ich finde halt als Stand-up-Comedian und als Buchautor, ich muss was zu sagen haben, sonst brauche ich nicht auf eine Bühne gehen oder ein Buch schreiben. Ne? Ich denke mir nicht, oh, was könnten die Leute mögen, sondern ich überlege mir, über was möchte ich sprechen. Und ich finde halt, ich kann ja nur über das sprechen, was ich jetzt interessant finde oder was mich, vor ein paar Tagen stand ich am Bahngleis, ganz simples Beispiel, ist jetzt nicht besonders lustig, aber da war so ein Blinder, ne, mit so einem Blindenstock, ne? Und dann dachte ich, Alter, ne, wenn der jetzt noch 3 Schritte nach vorne geht, ne, dann ist der aber auf dem Gleis. Und dann dachte ich mir, aber wie unfair, wenn der Typ sich zum Beispiel umbringen will, ne, also Suizid begehen will, ein Blinder, ne?
Mhm.
Und der will auch der Nachwelt sagen, ey, ich hab die Welt gehasst, ich wollte mich umbringen, ihr sollt es wissen, ein Hilfeschrei.
Ich verstehe was, ja.
Ey, niemand wüsste, er hat sich umgebracht, weil jeder würde davon ausgehen,
er ist aus Versehen
aufs Gleis. Und das ist traurig.
Das ist aber auch irgendwo ja die, eine Art von Komik, die der Alltag mit sich bringt und die ich dir jetzt auch zurückspiele mit einem kleinen Geschenk vom Bahnhof in Hamburg. Das ist gerade 4 Tage her.
Wandelhalle, glaube ich, heißt sie. Ne?
Jetzt gibt man nicht so an.
Also ich esse da immer das bei Grosch, dieses Krabbensalatbrötchen.
Gut, ich nicht an dem Tag. Ich war froh, dass der Zug nur eine halbe Stunde Verspätung hatte. Und wir.
Ey, ganz ehrlich, ne? Jetzt mal ganz kurz, ne? Apropos
Widersprüche. Ich finde Ausreden völlig überschätzt.
Ich finde, wir leben in einem Land, wo wir die geilsten Züge und das geilste Bahnsystem der Welt haben. Und wenn Leute sich dann über 20 Minuten Verspätung, da wünsche ich denen mal, ey, komm,
ich weiß, geht in andere Länder.
Polen.
Ja, ich
also,
weiß. Das ist so interessant.
Dich,
dass, ich finde das so super, dass
Bettina,
du das jetzt gerade sagst.
Dich.
Weil ich habe, genau als ich im Zug saß, jemanden, der mir gegenüber saß, dem hab ich genau dasselbe erzählt. Daran siehst du mal die Widersprüchlichkeit des Lebens, weil mir gegenüber saß eine Frau, die hat sich wahnsinnig aufgeregt und ich habe gesagt, Mensch, was ist denn eine halbe Stunde? Es gibt
und warum
Länder,
kriegst du dich hier jetzt auf?
Weil ich meine Geschichte vorbereiten will, die du mir hier gerade, es ist eine gute Pointe, aber sie ist nicht stark genug, um jetzt nochmal beschossen
dann,
zu werden.
Ah, okay.
Okay, jetzt will ich, pass auf. Hinter mir 2 relativ junge Frauen, noch unter 20. Und ich höre, wie die eine zur anderen sagt, er weiß auch schon, wie er sein Kind nennen will. Wenn es ein Mädchen wird, Barbara, und wenn es ein Junge wird, Walter oder Adolf. Ich drehe mich um und sage, ey, ja wohl nicht, Adolf, oder?
Warum nicht?
Dann sagt die andere, siehste, habe ich auch gesagt, das klingt so alt. Das ist doch wunderbar. Ist das eine schöne Pointe? So, und wir haben schon wieder überzogen. Du darfst jetzt nicht nochmal reingrätschen, doch für ein Stichwort, out there, Dinosaur Junior.
Dinosaur Junior auch zwischen Sonic Youth, Pavement, Motorcycle, die Zeit 1994, 95, viele wichtige Alben. Dann kam Where Have You Been, das Album, und von dem Album hören wir jetzt Out There.
Ja, das hier ist ganz klar eine harte Hörbar. Oliver Polak ist hier. Was haben Sie sich denn eigentlich vorgestellt, dass wir sowas spielen wie Udo Jürgens? Ach so, ja, doch, war stimmt. Wir spielen nachher noch Udo Jürgens. Wir haben mit Udo Jürgens sanft begonnen und werden auch sanft mit Udo Jürgens in der letzten halben Stunde aus der Sendung gleiten. Diese letzte halbe Stunde liegt noch vor uns. Jetzt kommt noch Weezer, Only in Dreams. Warum dieser Song?
Weezer, auch eine Band, die ich irgendwie 94, glaube ich, kennengelernt hatte, als sie ihr Debütalbum rausgebracht hatten, das blaue Album. Erinnerte mich ein bisschen an Pavement, aber war irgendwie anders. Und irgendwie ist das ein wahnsinnig gutes Lied, sehr intensives Lied, das letzte Stück auf der Platte auch. Und die habe ich auch im Vera in Groningen live gesehen, das erste Mal, vor 400 Leuten ausverkauft. Und da haben sie auch das blaue Album von Nummer 1 bis 10, die hatten ja nur das Album, genauso durchgespielt. Only in Dreams, was wir jetzt hören, war das letzte Stück bei dem Konzert und auch auf der Platte. Und jetzt auch für die Radio 1-Hörer.
Du kannst so ein liebes Bärchen sein.
Radio 1. Hörbar Rust.
Ja, wir suchen begrüßen in dieser Ausgabe von Hörbar Rust einen Mann für Bettina, weil das Defizit, was Bettina hat, ist ihr Musikgeschmack, der sehr schwierig ist.
Ich weiß nicht, warum Miriam dein Mikrofon auch schon aufgemacht hat und warum ein Mann nun ausgerechnet meinen Musikgeschmack irgendwie boosten soll. Verstehe ich nicht.
Jetzt geht so eine Gender-Diskussion hier, Mann, Frau los oder was?
Die können wir haben, vor allem gleich, wenn das Mikro aus ist und dann zieh dich warm an, mein Freund. Jetzt erstmal New Dorp, New York featuring Ezra König.
Und es ist nicht von mir, man muss dazu sagen, das ist dein Lied, nicht mein Lied.
Subtract heißt der Musiker, das ist sein Pseudonym. Im wahren Leben heißt er Aaron Jerome, ein Londoner. Na, was willst du denn schon wieder sagen? Sag's.
Ich habe dieses Geräusch nur nachgemacht, was du gerade gemacht hast.
Okay, also wir hören jetzt erstmal Musik. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit dem Stand-Up-Comedian Oliver Polak, einem doch sehr offensiven Talkgast, der froh ist, nicht viel mehr über seine Kindheit und Jugend erzählen zu müssen, wie er mir gerade gesagt hat. Aber darum geht's ja nicht. Es geht
du
ja
hast
auch
mir
so
gerade
bisschen
auch gesagt, dass du mein erstes Buch verbrannt hast, ne?
Ja.
Auf dem Bebelplatz oder wo war das? Ich habe gesagt, easy.
Ich meine, dass vorher...
Warum ist das so, dass Leute aus Hannover so einen ganz miserablen Humor haben?
Ich glaube, dass...
Jetzt kriegst du die ersten Zuschauer-Mails. Ja, warum war der Gast so arrogant zu Ihnen, Frau Rust? Wir hören Sie immer so gerne und Ihre tollen Föhnfrisur, Sie sind so... Mhm. Warum laden Sie so jemanden ein? Was ist da los?
Er wurde uns reingesetzt, ne? Wirklich?
Ihr habt mir mehrfach eine Mail geschrieben und ich hatte gesagt, ey, nee, und ihr bitte komm doch. Grönemeyer war da. Der Bürgermeister Michael Meyer.
Den du gar nicht kennst, ja?
Müller, Entschuldigung.
Den du gar nicht kennst. Du hast gesagt, du kennst den nicht.
Für mich
mal.
Ist Wowereit der Bürgermeister.
Ha.
Bürgermeister ist für mich Wowereit. Da gibt's keinen.
Kein was?
Ja, keine Alternative.
Aha, okay. Ich habe dein Buch hervorgekramt.
Sehr gerne.
Der jüdische Patient. Das Jüdische ist durchgestrichen, warum auch immer.
Soll ich es dir erklären? Oder
läuft ja von selbst. Mach mal.
Das hat Daniel Richter gemacht, der Maler, das Cover. Und irgendwie hat er es durchgestrichen. Und in dem Moment, wo er es durchgestrichen hatte, also das Jüdische ist ja durchgestrichen von der jüdische Patient, dachte ich, ja, genau. Ergibt Sinn, weil eigentlich bin ich ja der Patient, aber dadurch, dass ich in Deutschland lebe, bin ich der jüdische Patient.
Abgefahren. Ich wäre von selbst nicht drauf gekommen, aber da du es immer wieder ins Spiel bringst, muss da was dran sein. Wahrscheinlich bist du wirklich Jude. Inwieweit ist das denn wichtig für deine Arbeit? Ginge das auch ohne?
Okay. Denk nochmal über die Frage nach, oder?
Okay, und ich stelle sie nochmal. Inwieweit ginge das auch ohne? Ohne, dass du es thematisierst.
Wie thematisieren?
Ja, du könntest, das Buch hätte ja, wie du richtig sagst, auch der Patient heißen können.
Ja, aber in dem Buch geht es doch um Depressionen, Humor und Deutschland und mit mir als Person gekoppelt und ich bin ja jüdisch. Warum soll ich das denn nicht thematisieren? Ich meine, Woody Allen thematisiert auch in seinen Filmen oder in seinen Büchern, in seinen Stand-Ups, dass er jüdisch ist. Chris Rock thematisiert das auch. Warum, die Frage ist doch viel interessanter, warum fragst du mich, warum ich das thematisiere und warum ich das nicht rauslassen könnte, das ist doch eine viel interessantere Frage.
Du springst darauf an, weil es immer wieder Leute gibt, die sagen, du hast doch damit angefangen, jetzt musst du dich auch auf den Gegenwind.
Ich springe überhaupt nicht darauf an, ich finde die Frage nur sehr interessant. Das ist doch ein Buch ist doch Literatur oder Kunst und es gibt ja irgendwie wahrscheinlich einen Grund, warum etwas so heißt, wie es so heißt.
Ganz genau. Und ich hätte einfach nur gefragt, ob es auch, wärst du auch ein Stand-Up-Comedian ohne deinen Glauben oder ohne das, was du erlebt hast als Junge oder wie auch immer, was dich geprägt hat, wäre trotzdem ein Stand-Up-Comedian zum Beispiel aus dir geworden? Es gibt ja auch christliche Stand-Up-Comedians zum Beispiel, die das nicht zum Thema haben.
Ja, aber das finde ich absurd. Ich meine, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, deswegen bin ich gerade nur ein bisschen verwundert, weil ich dir erklärt habe, dass ich es wichtig finde, wenn man ja seine Stand-Ups macht oder erzählt oder über seine Biografie spricht. Also habe ich dir erklärt, dass es da um mich geht. Und ich bin nun mal Oliver Polak, ich komme aus Papenburg im Emsland und ich bin halt jüdisch.
Mhm.
Das ist für mich erstmal die Basis und das war dann im ersten Programm, wo ich gesagt habe, okay, davon ausgehend geht's jetzt erstmal los, ja.
Und du bist dabei geblieben?
Ja, was heißt dabei geblieben? Also ich fand in dem Fall jetzt, das Jüdische ist jetzt nicht so im Vordergrund in dem Buch als Thema, aber natürlich im Kontext mit Deutschland dann doch irgendwie manchmal. Und ich fand einfach, dass es der philosophischere Titel war, also der jüdische Patient als der Patient.
Du sprichst in diesem Buch sehr offen.
Man muss dem Hörer vielleicht auch sagen, damit der Bettina ist gerade so ein bisschen auf der Provo-Schiene, weil ich ihren Hund die ganze Zeit geärgert habe und sie mochte das überhaupt nicht. Und deswegen ist jetzt hier so ein leichter
überhaupt nicht. Ich bin auch nicht. Nee, ich bin nicht Provo, aber ich weiß, wo die Stellen sind, wo du auch so reflexhaft schon oder so instinktiv oder auch einfach konditioniert schon an so Punkte kommst, die dich nerven, wo Journalisten schon die falschen Fragen gestellt haben und wo du das Gefühl hast, du musst nochmal von vorne anfangen, du verstehst
ja,
gar nicht.
Ja, aber dann frage ich mich, warum du es mich dann nochmal fragst, wenn du das weißt und das einfach nur für die Stimmung irgendwie einfach nicht irgendwie, keine Ahnung.
Es hätte mich interessiert, weil es ja auch Leute gibt, die sagen, ich wusste, ich gehe auf eine Bühne und ich will Stand-up machen. Ich will das auf jeden Fall machen. Und es gibt ja auch Menschen, die ihren Migrationshintergrund oder ihre Katze oder was auch immer zum Thema nehmen.
Ja, aber ich habe, weißt du, es gibt so eine neue Generation in Deutschland, was Comedy angeht. Du hattest mich ja vorhin gefragt, auch Cindy aus Marzahn, Oliver Pocher, Bülent Ceylan. Das sind für mich keine Comedians. Ne? Also das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle sagen. Das sind für mich keine Comedians. Das ist für mich eine eigene irgendwas, was die entwickelt haben. Das hat für mich nichts mit Humor zu tun und mit Comedy. Nicht, weil das mein Geschmack ist, das ist meine Meinung. Es gibt aber eine neue Generation von Leuten wie Imani Brown oder Costa Meronianakis. Costa Meronianakis lebt.
Kenne ich jetzt nicht.
Achso, ist ja kein Problem. Aber ist auch jemand, der aus Griechenland kommt, thematisiert das auch, aber eben nicht auf dieser Ressentiment-Vorurteilsgeschichte, sondern so, wie das für ihn normal ist. Imani Brown kommt aus dem Iran, ist in Stuttgart aufgewachsen, ne, redet da drüber, also nimmt das auch als Teil mit, so viel, wie es halt Teil ist und so eine Echtheit und Normalität, wie es halt haben sollte und eben nicht diese Ethno-Comedy, die es jahrelang, wie Bülent Ceylan, der dann irgendwie, weiß ich nicht, da mit seinen Haaren wackelt und sagt, Mensch, ich höre gerne Rockmusik, mein Fadi, und ist alles geil. Und du denkst, ja, wann kommt die Pointe? Wo ist der Humor? Worum geht es hier? Ich glaube, bei Bülent Ceylan, da habe ich mit meinem Freund Micky Beisenherz mal drüber gesprochen, den du ja auch kennst, da haben wir gesagt, zahlen die Leute 50 Euro oder so für eine Karte und sind eigentlich schon froh und zufrieden, wenn sie vom Türken nicht aufs Maul gekriegt haben, wenn sie da sitzen. Und das ist für die dann schon ein toller Abend gewesen. Und das, glaube ich, ist auch so.
Du unterstellst den Deutschen ja, sie hätten keinen Humor, ne? Immer
ich
wieder
sag
kommt
nicht
das.
Den Deutschen, ja. aber es gibt schon sehr, es gibt.
Deutschland und Humor. Also das ist ja schon, das ist schon ein Punkt, der mir aufgefallen ist, weil du ja selbst jemand bist, der gegen Pauschalurteile ist. Und du sagst aber schon, die Deutschen haben keinen Humor oder Deutschland und Humor ist einfach ein ganz schwieriges Thema.
Ich glaube, dass es natürlich Humor in Deutschland gibt. Aber dass der gute Humor hier eine Nische ist. Es gibt so Leute wie Rocco Schamoni, wie Studio Braun oder Serda Sumunju, der glücklicherweise eben keine Nische mehr ist, sondern der eben dreimal das Tempodrom insgesamt mit 10.000 Leuten mittlerweile voll macht, der auch jahrelang boykottiert wurde von Fernsehsendungen, Radiosendungen, von vielen Dingen und wo sich gerade einfach sehr was ändert, dass die Leute auch vielleicht auch gar keinen Bock mehr haben auf dieses T-Shirt, Maske, Verkleidung, wir haben ja vorhin auch hier drüber geredet, dass du ja auch sagtest, ne, findest du manchmal schwierig, wenn jetzt hier so ein Komiker, der sich eigentlich immer so als Figur verkleidet, wenn er in der Figur hierher kommt, weil du sagst, ey, ich will mit dem normal reden. Und so denke ich mir auch, was verkleidest du dich denn dann? Sei doch so lustig, warum diese Verkleidung, was ist das? Keine Ahnung.
Aber jemand wie Schamoni zum Beispiel, den du anführst, den gibt's ja dann auch schon seit 20 Jahren. Das ist ja nicht eine neue Erscheinung, sondern der macht seit 20 Jahren gute Sachen. Und es wird, und ich denke, es wird immer, wenn ich jetzt sage Nische, dann kann diese Nische ja groß sein. Und besonders. Und deine Freunde und vielleicht auch meine Freunde finden das klasse und fanden es schon immer gut. Unsere 154 gemeinsamen Facebook-Freunde.
Nein, ich glaube, ich habe das im Buch geschrieben, ich weiß es nicht. Ich finde, dass oft die Komiker in Deutschland versagen und dass die Musiker in Deutschland, obwohl sie eigentlich Musiker sind, den Job von den Komikern noch nebenbei mitmachen. Wie?
Deichkind und wie die Ärzte. Ja, das, genau. Das hast du schon genau ein paar Mal gesagt. Würdest du jetzt bitte das aus deinem Buch mal vorlesen, wenn es genehm ist natürlich?
Also das muss
ich
sagen.
Ja, genau.
Du hast dir gewünscht, dass ich mir diese Passage hier, die ich auf keinen Fall vorgelesen hätte, aber vorlese. Aber machen
möchtest
wir
du dir? Nee, dann such dir eine andere Passage aus. Ich finde, dass diese Passage nochmal unterstreicht, wie du deinen Job siehst als Comedian
okay.
In Deutschland.
Nee, dann machen wir das. Als Komiker verdiene ich meinen Lebensunterhalt damit, dass ich Menschen zum Lachen bringe. Comedian, Stand-up-Comedian, Oldschool, Saturday Night Live, Standmikrofon, Barhocker, eine rote Mauer im Hintergrund. Aber auch die Anglizismen können nicht über den Kern des Geschäfts hinwegtäuschen. Die Leute zahlen dafür, dass sie über mich lachen. Und im besten Fall klappt der Deal. Comedians gibt es wie Sand am Meer. Sie tingeln durch die Kleinkunstbühnen der Republik, füllen Konzerthallen, blockieren die Primetime im Fernsehen. Es strömen 80.000 Fans ins Berliner Olympiastadion. Man hat das Gefühl, jemand muss nur laut Pipi oder Scheide rufen, sich Gel in die Haare schmieren und ein enges T-Shirt mit einer eigenen Internetadresse darauf anziehen und schon wird er auf eine Bühne gestellt. Dann Politikerstimmen imitieren, gerne mit Dialekt, Prolltürken nachmachen, geht auch immer. Oder Ossis, zur Not Witze über Heidi Klum. Wer da noch ein Wörterbuch auf den Markt bringt, hat es geschafft. Mensch, Schwachsinn, Schwachsinn, Mensch. Ich bin jüdischer Stand-Up-Comedian. Kenne ich schon, gibt's schon, denkt man vielleicht. Woody Allen, Jerry Seinfeld, Sarah Silverman. Um nur einige zu nennen. Stimmt, sind aber alles Amerikaner und keine Deutschen. Die Reaktionen, die durch die Tatsache, dass ich ein deutsch-jüdischer Stand-Up-Comedian bin, hervorgerufen werden, sind vielfältig und reichen von Entrüstung zum blanken Entsetzen über Mitleid bis hin zu heiteren Gefühlslagen. Das hintersinnige Lächeln, das debile Grinsen, das Lachen der Befreiung. Deutschland ist 45 befreit worden, Auschwitz auch. An der Befreiung des deutsch-jüdischen Verhältnisses gibt es allerdings noch einiges zu tun. Es gibt die geschockten Geschichtslehrer mit den Rotweingläsern und Kortjackett. Sie erwarten keinen Komiker, sondern einen Kabarettisten. Ein Kabarettist ist wie Spiegel Online, bloß ohne Pointen. Jemand, der in launigen Worten die Lage der Nation oder gleich die Weltlage erörtert. Die ist übrigens immer schlecht. Das weiß der Kabarettist und das weiß das Publikum des Kabarettisten. Und darüber machen sie dann Insiderwitze und am Ende fühlen sich alle ganz kritisch und wohl. Aber immer beides gleichzeitig.
Ja, danke.
Gerne.
Du hast gesagt in einem Interview oder mehreren Interviews, dass du jetzt endlich das Publikum gefunden hast, das passt, das dir gefällt.
Ja, auf jeden Fall. Das hat, das war, muss man sagen, das ein positiver Nebeneffekt von diesem Buch auch, dass eben es keine dummen Interviews mehr gab. Also ich habe sehr viele Interviews jetzt gegeben zum neuen Buch und zur neuen Show. Und dadurch, dass ich das alles thematisiert hatte, hatte ich irgendwie auch das Gefühl, dass es jetzt auch alles sehr klar auf dem Tisch lag und dass es da jetzt fast keine Missverständnisse mehr gab. Mhm. Und es ist so.
Wann passt denn das Publikum oder welches Publikum?
Das wollte ich gerade erklären, weil du sagst, das Publikum. Ich habe mich halt entschieden, was am Anfang nicht so war, weil ich es nicht verstanden habe, dass ich in keinen Kabarettläden mehr spiele. Ne? Die sind für mich ein Tabu, weil ich spiele nur noch in Theatern oder in popkulturellen Orten, wie zum Beispiel meine Show im November, die neue Show, spiele ich 2 oder 3 Abende im Lido, ne? Am Schlesischen Tor. Mhm. Ist eigentlich eher ein altes Kino, glaube ich. Und deswegen gibt es dieses verstörte Kabarettpublikum nicht mehr, die entsetzt mich angucken und sich wundern, warum nicht irgendwie was passiert, was sie dachten, was passiert.
Inwieweit geht es eigentlich jetzt in deinem aktuellen Leben noch um die Nachlese zu dem Buch? Also letztendlich ist es ein Buch, in dem du dich extrem nackt machst und jeden in deinen Kopf gucken lässt und auf deinen Körper und eigentlich auch in deinen Körper. Es beginnt mit den Worten, ich hasse mich. Ja? Man geht mit dir mit, man geht mit dir in die Klinik, du hast dich selbst einweisen lassen, das war im letzten Jahr. Ich habe mich auch im Übrigen gefragt, warum du das ganz alleine gemacht hast. Du hast ja Freunde. Du hast gesagt, ich habe mich einweisen lassen, sinngemäß, weil die Wochen und Monate davor waren für dich unerträglich. Du bist in dieser Depression gewesen. Warum warst du so alleine?
Das ist das Problem des Depressiven, das Gefühl der Gefühlslosigkeit. Und ich glaube, man zieht sich einfach sehr zurück und man fühlt nichts mehr. Man möchte, also bei mir war es zumindest so, ne? Man möchte mit niemandem mehr reden, man möchte mit niemandem mehr kommunizieren. Man liegt nur noch alleine zu Hause und man redet auch, klar, man redet manchmal vielleicht über, ja, mir geht's nicht so gut und so, aber man ist manchmal echt in so einem Loch, in so einem Tunnel und wo gar nichts mehr geht. Und da man sagt immer, ja, hättest du doch was gesagt und so. Und ich merke auch heute noch so, im Nachhinein, obwohl ich jetzt, ich möchte sagen, wenn 100% gesund ist, dann bin ich jetzt bei 90% oder so. Ich merke jetzt auch manchmal, wenn die Leute dann mal fragen, ey, ja, aber die wichtigste Frage, wie geht es dir denn? Und wenn du dann nur mal so sagen solltest, ja, vielleicht, ich hatte ein paar Tage, die waren jetzt vielleicht nicht so, dass du gleich merkst, so bei negativ, so, dass die Leute total überfordert sind, was auch wieder seltsam ist, weil eigentlich ist ja alles entspannt, so wie wir vorhin über diese Haltungen und so gesprochen haben. Auch da wieder, man müsste ja nur sagen, ey, scheiße, oder, ja, nicht so geil, oder kann ich irgendwas für dich tun? Aber auch da sind die Leute irgendwie, haben Berührungsängste.
Aber die Leute, du sagst, ich will jetzt keinen Keil suchen oder sonst irgendwas in der Art, aber wenn du gute Freunde hast, man braucht nicht viel, man braucht im Zweifel auch nur einen, der nicht locker lässt, der jeden Tag vor deiner Tür steht und sagt, Oliver, wenn du jetzt nicht morgen mit mir zum Arzt gehst oder aus deinem Bett raus oder die Vorhänge mal aufziehst oder
das
so.
Das hat nichts mit guten oder schlechten Freunden zu tun. Ich glaube, das ist meine Meinung, dass Depression etwas ist, was vielleicht auch Teil der Krankheit ist. Ich weiß es nicht, dass man das sehr gut trotzdem, wie es wirklich aussieht, auch zu den engsten Leuten verstecken kann, ne? Und das überhaupt gar nicht, ja, die Leute das gar nicht so vielleicht merken oder so fassen, wie schlimm es eigentlich für dich ist und deswegen auch nicht die ganze Zeit an der Tür stehen und dann sagen, hey, komm noch mal mit. Viele Leute wussten vielleicht hier oder da oder einige, ne, mir geht's nicht so gut, aber dass das dann so so Ausmaße annimmt, wissen die Leute dann vielleicht nicht. Aber weil man eben das auch sehr für sich behält, weil man aber auch in dieser Spirale, in diesem Tunnel ist, ne, wo man auch viele, es gab ja dieses Thema, beschreibe ich in dem Buch, wo ich in der Klinik war, aber Auftritt im Quatsch Comedy Club hatte, ne, und wo ich dann auch dachte, oh Gott, ich kann da nicht anrufen und denen sagen, dass ich krank bin, wenn die rausfinden, dass ich psychisch labil bin, buchen die mich vielleicht nicht mehr, und diese Ängste, die vielleicht depressive andere in anderen Berufen auch quasi haben auch, ne, wurde jetzt thematisiert, ob der überhaupt depressiv bei diesem Flugpiloten ja auch, ne, wo Thema war, Piloten, die vielleicht an Depressionen leiden, die wissen nämlich, dass die Gefahr sehr groß ist, dass sie nie wieder fliegen dürfen. Und klar, vielleicht verheimlichen die das, weil die so eine Sehnsucht, deswegen, das ist alles leichter so theoretisch besprochen, als in der Praxis dann umzusetzen. Und leider haben wir, glaube ich, auch nicht die Zeit, um das jetzt
ja,
so
ja, aber im Moment haben wir noch Zeit, denn ich würde schon gern wissen, wenn ich jetzt einer deiner besten Freunde wäre, und wir sind ja auf dem besten Wege dahin, dann würde mich das schon ziemlich nervös machen, tatsächlich zu wissen, dass das deine Geschichte war und dass es sich theoretisch, ich möchte es mir nicht wünschen, wirklich nicht, aber dass
Nein.
es sich
das war ein Witz.
Dass es sich theoretisch, nicht. dass es sich wiederholen könnte und dass man dann ja, man kommt sich blöd vor als jemand, der von außen kommt und jemanden dann vielleicht bedrängt. Also ich würde dich dann anrufen und du würdest nicht rangehen und dann würde ich vielleicht noch 2-3 Mal anrufen und dann würde ich sofort schon, ich würde schon denken, oh Gott, was ist los? Also wie kann man sich verhalten als jemand, der in Kauf nehmen muss, vielleicht Fehler zu machen? Wie könnte man in dem Moment an jemanden rankommen und jemanden helfen, von dem man weiß, der ist jetzt unter Umständen gerade wieder auf dem Weg, in so eine Depression zu rutschen?
Es ist total schwierig, weil es ja auch ein sehr intimer Bereich ist. Ne? Man muss gucken, wie man, ich glaube, grundsätzlich kann ich dazu nur sagen, ich bin auch kein Arzt oder aus meiner Erfahrung, ich glaube, ob das eine Erstdepression ist oder vielleicht ein Wiederkommen ist, ich glaube, jeder Mensch sollte einfach, sobald er merkt, irgendwas ist nicht in Ordnung, sollte er sich ein Profi zum Arzt gehen, da offen drüber reden und sich nicht genieren, nicht scheuen. Und ich sag mal so, bei jemandem wie mir, der das jetzt bekannterweise schon mal hatte, und wenn du natürlich Muster siehst als Freund, dann kannst du natürlich, glaube ich, auch viel einfacher da anklicken als beim ersten Mal.
Lässt du jemanden denn dann auch ran?
Kann ich ja nicht sagen, weil ich noch nicht in der Situation war.
Hättest du jemanden rangelassen, als du in der Situation warst?
In der Situation schwierig. Schwierig, weil man selber, man hat ja auch Angst. Man denkt, ich muss weiterarbeiten. Ich kann nicht einfach so, das ist ja das. Und man zieht das dann weiter mit durch. Ja, du hättest ja auch wahrscheinlich, wenn du jetzt merken würdest, du bist vielleicht depressiv, würdest du auch denken, Mensch, ich habe die Radiosendung, ich habe die Fernsehsendung, ich habe die Sachen noch. Das muss doch alles weitergehen. Ich kann doch jetzt nicht, wenn ich jetzt... Nämlich vielleicht verliere ich das alles, das ist immer sehr...
Ja, ich würde jetzt, das sage ich aber jetzt aus dieser Position heraus, ohne jemals eine Depression gehabt zu haben, ich würde jetzt aus meiner Haltung heraus sagen, bevor ich mich verliere und dann weiß, dass ich unter Umständen alles andere verliere, ich habe aber auch nicht so
Berührungs... Aber du bist dann auch nicht mehr so klar wie
jetzt. Wahrscheinlich,
das ist ja das Problem.
Wir sind jetzt jetzt kommt doch noch irgendeine Pointe.
Klar ist halt relativ in diesem Fall.
Eine Pointe noch, wollte ich gerade sagen, danke dafür. Ich bin dafür,
ach, so
live.
Ein Lied haben wir gekickt, oder was?
Ja. Das habe ich geopfert, das habe ich dem
Thema
geopfert. Aber wir
müssen nur sagen, wen wir gekickt haben, oder?
Gut, ja, stimmt. Oh Mist, ja genau, Blumfeld. Oder,
ja, wir
oder
haben Blumfeld, eigentlich eine sehr wichtige Band, aber unter dem Aspekt, dass er einfach so ein miserables Buch geschrieben hat jetzt gerade, was sich wie die Brigitte liest.
Jochen Distelmeier.
Ja, finde ich es okay, dass wir heute Blumfeld als Strafe nicht spielen.
Ja, ich finde es vor allen Dingen interessant. Ich habe ja auch durch die Lektüre deines Buches, weiß ich ja, dass Blumfeld für dich eine ganz wichtige Band war und Jochen Distelmeier auch ein sehr wichtiger Künstler. Und ohne jetzt das Ende in dem Sinne schon verraten zu wollen, aber du hast deinen Helden der Vergangenheit getroffen und er hat dich aus deiner Perspektive heraus enttäuscht.
Er hat richtig vermasselt. Und dann hat er auch noch das Buch geschrieben, Otis. Ja, also er hat auf allen Ebenen versagt.
Ich finde ihn ganz gut.
Na, ich finde ihn grundsätzlich auch. Also Blumfeld, großartige Band, interessanter Künstler und so, aber Zwischenmenschlich war das in der Geschichte einfach eine Vollkatastrophe.
Wer mehr wissen will, der kaufe sich Der jüdische Patient, Oliver Polak.
9,99 Euro erschienen Kiwi. Im Verlag Kiepenheuer & Witsch.
Ja.
Und Christian Ulmen sagt, was steht hier
drauf? Oh, und Christian Ulmen verfilmt vor allen Dingen, das Buch wird verfilmt und Christian Ulmen spielt dich, ist das richtig?
Ja. Und er hat gesagt, steht hier hinten drauf, lese ich auch zum ersten Mal, sollte ich jemals in der Klapse liegen, ich hätte gerne Oliver Polak als Bettnachbarn.
Oder als Mikrofonnachbarn, auch sehr zu empfehlen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wir haben ja hier zum Schluss noch Udo Jürgens, aber ich bin dafür, 2014 live.
Genau, das war das letzte Konzert, was er in Zürich gespielt hat, Tournee sollte jetzt ja gerade weitergehen im Frühjahr, und das absurderweise haben sie das CD und DVD-mäßig aufgezeichnet. Und war das letzte offizielle Konzert seiner Tour in Zürich, die, wie hieß die Tour, Mitten im Leben, absurderweise. Und das Lied heißt Ich bin dafür, Text ist von Wolfgang Hofer und vielleicht abschließend auch ein sehr, sehr positives, was Udo Jürgens auch sehr ausgemacht hat, sehr nach vorne blickend, ein sehr positives Lied. Ich würde es auch gerne jetzt hier mal endlich laut hören, ne?
Ja, ist schon gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen
Danke
Sonntag.
Danke für die Einladung.
Und das sagt er von Herzen, das kann ich in seinem Gesicht erkennen. Und Ihnen noch einen schönen restlichen Sonntag. Er bringt mich langsam aus dem Konzept und viel Spaß bei Sanft und Sorgfältig mit den Kollegen. Tschüss.
Wenn du dran glaubst, die Welt könnte ein Zuhause sein, für Schwarz und Weiß, für Mann und Kind und Frau.
Radio 1. Hörbar Rust.